Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Hallo und herzlich willkommen auf der Podcast-Bühne beim Kirchentag in Halle 6. Mein Name ist Hannunter Beuken. Ich erzähle Ihnen jetzt, wer hier als nächstes auf der Bühne sitzen und erzählen wird. Wir haben jetzt zu Gast den Eule-Podcast. Ein Q&R, ein Question and Response. Wir haben gleich auf der Bühne Philipp Greifenstein, Journalist und Magazingründer von Die Eule, zu finden unter eulemagazin.de. Ich sehe, es sind Abonnenten im Raum. Und er wird sprechen mit Carlotta Israel, Theologin und wissenschaftliche Mitarbeiterin in Oldenburg, die die Eule-Kolumne Sektion F schreibt und sich dort mit Feminismus und intersektionaler Theologie befasst. Den Eule-Podcast gibt es alle zwei Wochen zu hören, überall, wo es Podcasts gibt. Und was wir heute machen, ist ein interaktiver Podcast. So, und jetzt aber der Eule-Podcast mit Philipp Greifenstein und Carlotta Israel. Here we go.
Hallo, herzlich willkommen zum Eule-Podcast live auf dem Kirchentag in Hannover. Bin ich gut zu verstehen? Sogar zu laut? Okay. Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Greifenstein, ich bin Redakteur der Eule, eulemagazin.de, und bei mir ist Carlotta Israel und wir freuen uns heute hier mit euch und Ihnen einen Live-Podcast aufzunehmen, Eule-Podcast live Q&R. Was das Q&R bedeutet, werde ich gleich nochmal erklären. Zuvorderst aber machen wir es beim Eule-Podcast immer so, dass wir Hallo sagen. Hallo Carlotta.
Hallo Philipp und hallo Kirchentag.
Carlotta schreibt bei uns seit 2021 mit einer kleinen Unterbrechung die Kolumne Sektion F, die intersektional-feministische Kolumne bei uns im Magazin über intersektionalen Feminismus in Theologie und Kirche, Gesellschaft. Du hast mal angefangen mit dem Weltgebetstag, da drüber nachzudenken, über die Zukunft des Weltgebetstages, und inzwischen sind wir durch ganz, ganz viele Fragen durch in insgesamt 46 Ausgaben und dazu kommen noch Podcast-Auftritte, ganz viel. Also Eule-Leserinnen und HörerInnen kennen Carlotta, aber für alle, die heute vielleicht auch neu hier sind oder dann zuhören werden, Carlotta, was machst du beruflich und was machst du auf dem Kirchentag?
Also ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Kirchengeschichte in Oldenburg, das heißt, ich arbeite an der Uni. Ich bin aber, wie es in der Sektion F auch lesbar ist oder jetzt hier auch vielleicht hörbar sein wird, interessiert an Feminismus und Kirche und Theologie in intersektionaler Hinsicht und versuche das auch nicht nur in der Sektion F, sondern auch in der Lehre mit einfließen zu lassen. Und beim Kirchentag habe ich ein bisschen nachgeholfen, dass ich auf jeden Fall mit coolen Leuten hier was zusammen machen kann. Die sitzen auch gerade im Publikum lustigerweise direkt hintereinander. Und zwar einmal Pauli von den kritischen Tagen. Wir haben gleich einen Workshop in der Volkshochschule zu Bildet Banden, Glaube, Aktivismus und Wissenschaft. Morgen erzähle ich ein bisschen beim Theologinnenkonventstand beim Markt der Möglichkeiten um 11 Uhr was. Und am Samstag, dahinter sitzt nämlich Anneke hinter Pauli, findet von der IVWM, jetzt kommt ein Wortungetüm, die Interessenvertretung des wissenschaftlichen Mittelbaus an evangelisch-theologischen Fakultäten und Instituten für evangelische Theologie. Von diesem Wortungetüm, das sind im Endeffekt einfach Menschen, die promovieren oder eben im wissenschaftlichen Mittelbau in Theologie unterwegs sind. Wir machen einen Workshop auch in der Volkshochschule um 13 Uhr am Samstag, Theologie zum Anfassen. Und zwar wirklich Theologie und nicht TheologInnen zum Anfassen, ganz wichtig. Das ist von Modellbaukirchen bis hin zu Handschriften, alles dabei. Auch dazu herzliche Einladung.
Um Himmels Willen, ich habe in dem Vorbericht in der Eule über den Kirchentag geschrieben, es ist zu wenig Theologie, aber ihr macht die ja dann doch.
Vielleicht sind wir die Einzigen, das könnte sein.
Also wer Theologie treiben will, muss da am Samstag hin. Wir wollen heute mit euch und Ihnen ein Q&A machen. Q&A steht für Question and Response. Vielleicht kennen Sie das als Q&A, Question and Answer. Wir haben uns schon vor längerer Zeit gesagt, dass wir ja auch nicht auf alles eine Antwort haben. Und ich habe gestern unserem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier zugehört bei der Eröffnung. Und er hat das ja auch gesagt, einfach mal den Mut haben, nicht auf alles eine Antwort zu haben. Aber wir wollen ins Gespräch kommen, in den Dialog kommen und auch eine Entgegnung. Das ist mit Response gemeint. Also wir diskutieren Fragen. Vielleicht können wir sie nicht beantworten, aber wir diskutieren sie. Und das können wir, wie Hanno gerade schon gesagt hat, auf zwei Art und Weisen nachher machen. Im zweiten Teil unseres Podcasts heute nehme ich einmal, indem Sie aufstehen und sich melden und dann würde Hanno zu Ihnen oder zu dir kommen und dir das Mikro geben und dann eine Frage mit einem Fragezeichen verbunden bitte zu stellen. Oder aber es liegen hier an den Enden der Reihen an einigen bunte Zettel und dort können Fragen aufgeschrieben werden. Und die lese ich dann vor, die Fragen bitte hier vorne an die Bündenkante legen und ich hole die dann da und dann können wir die mit einbringen. Uns ist es enorm wichtig, dass der Kirchentag ein partizipatives Event ist und ich hoffe, dass wir dafür ganz viel Zeit haben und nicht so viel Zeit verplempern mit dem, was wir schon mal als Einleitung machen wollen. Aber weil wahrscheinlich nicht alle schon einen tiefen Einblick darin gewonnen haben, was Intersektionalität heißt, fangen wir damit dann doch noch mal kurz an. Also, Carlotta, was heißt eigentlich intersektional?
Der Begriff intersektional kommt von Intersection, Kreuzung, Überkreuzung auf Englisch. Die US-amerikanische Juristin Kimberly Crenshaw hat in den 1980er Jahren Urteile des US Supreme Court sich angeguckt und festgestellt, es gibt ein Problem. Ein Beispiel von den verschiedenen Verhandlungen, die sie sich da angeschaut hat, war ein Rechtsstreit zwischen schwarzen Frauen und General Motors. Denn es wurden kollektiv schwarze Frauen in einer Kündigungswelle entlassen. Diese schwarzen Frauen haben dann geklagt und gesagt, das kann doch nicht sein, das ist Diskriminierung. Das Problem allerdings in der Rechtslage in der Zeit, und so hat das US Supreme Court dann auch am Ende entschieden, war, es kann sich ja nicht um sexistische Diskriminierung handeln, denn andere Frauen durften ja noch im Unternehmen arbeiten. Oder es könne sich auch nicht um rassistische Diskriminierung handeln, denn es wurden weiterhin schwarze Männer beschäftigt. Und da war klar, okay, schwarze Frauen fallen sozusagen von zwei Seiten durch das Raster und sind von zwei Seiten aus überkreuzt diskriminiert, nämlich als Frauen und als schwarze Personen. So ist das einmal entstanden, dieser Begriff Intersektionalität. Und seitdem am Anfang war es vor allem Rasse, Rassifizierung, Race, Class, Klassenzugehörigkeit, Schichtzugehörigkeit und Gender, Geschlechtszugehörigkeit, Geschlechtsidentität, die hauptsächlichen Betrachtungsweisen waren. Aber das hat sich mittlerweile schon etwas erweitert.
Wenn du sagst erweitert, dann sind wir bei den Ismen. Du hast gerade Rassismus gesagt, Ableismus, Klassismus. Die haben alle auch unterschiedliche gesellschaftliche Kontexte, je nach unterschiedlichen Ländern. Ja, ist manchmal auch mit der Übersetzung schwer. Race, ja, also steht im Grundgesetz nach wie vor, ja, aber wir benutzen den Rassebegriff eigentlich in Deutschland ungern. Ja, ja. Kannst du noch ein paar Ismen nennen?
Genau, also du hattest gerade schon Ableismus genannt. Das ist die Diskriminierung von Menschen mit Disability, also mit Behinderung. Und in dem Kontext ist wichtig, es gibt sichtbare Behinderungen, es gibt unsichtbare Behinderungen, es gibt Neurodivergenz, es sind verschiedene Bereiche, in die man da reinguckt, aber es geht eben darum, zu erkennen, Menschen fallen auch oder werden allein dadurch, dass zum Beispiel Barrieren in Form von Treppen aufgebaut werden, aber auch, könnte ich jetzt sagen, für manche ist das hier wahrscheinlich einfach zu laut gerade in dieser Halle, also sowohl von uns als auch von dem drumherum. Das hängt auch mit einer Neurodivergenzsensibilität zum Beispiel zusammen. Also diese verschiedenen Ismen, Klassismus ist noch quasi schon mit am Anfang dabei gewesen, aber es sind genau verschiedene Perspektiven und das Wichtige ist, nicht sozusagen die einzeln für sich zu betrachten, sondern im Zusammenhang miteinander. Also eine Person mit einer Disability ist durch diese durch ihre Disability oder durch dadurch, dass wir als Gesellschaft es noch nicht geschafft haben, die meisten Barrieren abzubauen, dadurch schon gehindert. Ist es aber zum Beispiel eine Frau, die im Rollstuhl sitzt und die dann vielleicht auch noch ein Kind bekommt, dann sind es noch ganz viele andere Diskriminierungsebenen, die sich mit daran anlagern oder eben Diskriminierungsüberkreuzungen, die mit dazukommen.
Jetzt gibt es einen Vorwurf, der intersektionalen Feministin ganz häufig dann doch gemacht wird, nämlich der, dass sie sehr problem- oder defizitorientiert vorgehen oder einfach gesagt auf das gucken, was schiefläuft, auf wo Menschen diskriminiert werden und nicht dorthin, wo vielleicht Menschen was gelingt. Ja, also das ist jetzt, den Vorwurf habe ich jetzt so wiedergegeben, den teile ich nicht, aber ich finde es schon erstaunlich, weil man dann wieder mit so einem Begriff, den du auch häufig benutzt, ja eigentlich dann doch wieder ein Problem bekommt, nämlich mit der Agency, also mit der Selbstwirksamkeit, mit dem, was wir Menschen selber können. Wir überspringen mal den Schritt, dass du die Kritik zurückweist, aber worin besteht denn der Wert intersektionalen Nachdenkens für einen Protest in der Kirche?
Ich glaube, dass ein wirkliches Zusammen für etwas streiten und für eine Vielfalt eintreten und für Gleichberechtigung eintreten nur dann funktioniert, wenn nicht schon auf dem Weg des Protestes Menschen rausfallen. Und wenn die Ziele wirklich gemeinsame sind, wenn daran gedacht wird, dass es eben verschiedene Aspekte gibt, wie gutes Leben, wie gutes Zusammensein aussehen kann und dass es eben verschiedene Bereiche sind, aus denen man heraus ein gutes Zusammensein herstellen muss oder dafür kämpfen muss. Deswegen, ich kann das total verstehen, dass es eher sowas wie Spalterisches vielleicht erstmal wirkt oder dass die Analyse, die dahinter steckt, auch vielleicht ein Detailverliebtheit oder sowas Menschen daran denken. Aber ich glaube, andersherum, wenn wir Richtung Protest gucken, kann es nur so funktionieren, dass wir versuchen, möglichst viele mitzunehmen, sodass möglichst viele verschiedene Formen von Erfahrungsexpertentum in einer Form von Diskriminierung sich zusammenschließen und so zu einem tatsächlichen gemeinsam werden und nicht vereinzelt nebeneinander herlaufen.
Ja. Ein Problem ist ja die eingebaute Schwierigkeit bei diesem ganzen Diskurs, dass das alles total akademisiert ist, ne? Und jetzt habe ich schon wieder Fremdwörter benutzt. Also es reden irgendwie universitär gebildete Menschen darüber, wie Menschen diskriminiert werden, und die Menschen, die diskriminiert werden, sitzen ganz selten mit am Tisch. So, und wir reden ja hier auch über Rassismus zum Beispiel, ganz häufig auf diesem Kirchentag, von weißen Menschen.
Genau, also das vielleicht auch. Ich bin auf sehr vielen, also fast auf allen Ebenen privilegiert gehöre auch zu denjenigen, die davon profitieren, zum Beispiel zur christlichen Dominanzgesellschaft mit dazu zu gehören. Deswegen können wir auch sowas Großes machen, weil wir die meisten jetzt gerade noch, also Mehrheit, Fragezeichen, aber die größte Religionsgruppe, die sich so zusammengeschlossen hat, sind. Das sind aber massive Privilegien, von denen heraus wir zum Beispiel denken, sowas wie Weihnachtsmarkt, das muss es doch für immer genau in der Form geben oder sowas. Ja. Aber eine Sensibilität dafür, dass das eben auch schon eine Form von Dominanzkultur ist, zum Beispiel wenn sowas wie Advent und Weihnachten, das ist, was alleine in Schulen oder Kitas oder sowas präsentiert wird, das muss man sich einfach auch bewusst machen.
Ja. Haja, ich habe ja in meinem Job mit der Kirche zu tun, die sich ganz häufig gegen Kritik und Protest wehrt, als unfaire Vorwürfe, ja. Weil die nehmen sich nicht als so wahnsinnig dominant wahr, sondern gerade in der evangelischen Kirche gibt es ja den Hang dazu, sich auch klein und schlecht zu reden. Und das kann übrigens auch zu einer Kritikabwehr werden, ne? Wenn wir ohnehin schon so arm dran sind, dann sollst du, böser Mensch, mir jetzt keine strengen Fragen stellen, ja. Und dann komme ich ja, und die Eule sitzt in der ostdeutschen Provinz in Bad Frankenhausen, das ist im Norden von Thüringen. Und ich muss immer schmunzeln, wenn ich sage, ja okay, macht mal interreligiösen Feiern im Kindergarten, was du gerade gesagt hast, ja. Es wäre ja irgendwie schon ganz geil, wenn die Leute noch wüssten, dass es Advent ist und Weihnachten am Heiligen Abend beginnt und Ostern am Ostermorgen und nicht schon sonst wann, ja. Also das ist doch irgendwo eine spannende Sache. Intersektionalität berührt Identitätsfragen, ja. Und also ich lerne ja, seitdem Carlotta die Kolumne bei uns schreibt, stetig dazu. Das ist auch der Grund, warum es diese Kolumne gibt, weil ich gesagt habe, das will ich unbedingt lernen, ja. Und das kann man auch nicht selber machen. Es hat also auch was mit Positionalität und SprecherInnenrollen zu tun. Ich kann keine intersektionale Kolumne schreiben. Carlotta kann's, ja. So, und ich lerne ja als Redakteur da immer dazu. Und für mich ist es so, dass eigentlich Intersektionalität Universalität eigentlich erst richtig plausibel macht. Also ich habe ja in der Schule noch Kant gelernt, ne? Und hier ist der Aufkleber der Menschenrechtskampagne der EKD. Alle Menschen sind frei und gleich, ne? Wir sind alle Ebenbilder Gottes, aber was heißt das eigentlich? Ja, und da habe ich dann gelernt, auch durch die Kolumne von Carlotta, einfach mal darüber nachzudenken. Es geht nicht nur darum zu sagen, wir sind einfach so oder das ist das Ziel, sondern welche Hürden sind bis dahin einfach auch zu überspringen. Ja, und die identifiziert Intersektionalität doch ganz gut. So, die letzte Frage, bevor wir zu euch geben. Wenn du an Protest in der Theologie denkst, also mir fällt gar nichts so richtig ein. Ja, was ist denn Protest in der Theologie?
Also Theologie ist da sicherlich nochmal ein schwierigeres Feld, als wenn man guckt, wo ist Protest in Kirche. Und man kann ja grundsätzlich auch erstmal unterscheiden, es gibt irgendwie tatsächlich das innerhalb von Kirche in Theologie nochmal schwieriger, aber da gibt es das auch, Leute sich zu einem Thema zusammenfinden. Aktuelles Thema im Bereich der Kirche, das wird jetzt aber langsam auch im Bereich der Universitäten oder zumindest der evangelischen Ausbildungsstätten diskutiert, ist das Thema Missbrauch und wie damit umzugehen ist. Dann kann man natürlich auch gucken, wer protestiert gegenüber einer anderen Personengruppe oder zum Beispiel gegenüber der Gesellschaft. Kirche könnte ja auch als Player sich gegenüber anderen erheben. Und es ist aber ja auch so, dass dieses Trennen von da ist Kirche und da ist sie nicht ein bisschen künstlich ist. Also wahrscheinlich gibt es immer ein Ineinander. Und der gesellschaftliche Protest, der sich auch in Kirche abspielt, ist der, der am meisten trägt. Theologie hatte zum Beispiel, können wir daran denken, es gibt auch diese Gruppe heute bei diesem Kirchentag insgesamt, politisches Nachtgebet ist eine Mischung aus verschiedenen Leuten und verschiedenen Zuwegen dazu. Da sind theologisch ausgebildete Menschen dabei gewesen, da sind politisch interessierte ChristInnen dabei gewesen, ökumenisch, und haben sich gesellschaftlichen Debatten ihrer Zeit ausgesetzt, also in der Gründung und tun das immer noch heute, und haben einen sehr kirchlichen oder eine sehr kirchliche Form gefunden. Die Frage ist ja auch, braucht Kirche eine eigene Form für Protest? Heute am 1. Mai können wir uns das ganz besonders fragen. Oder ist es einfach auch gut für die, die sowieso schon, oder mit denen mitzulaufen, die sowieso schon für Gerechtigkeit kämpfen und eben jetzt heute mit den Gewerkschaften zusammen zu kämpfen für gerechtes Arbeiten? Klammer auf, Kirche ist ja mit einer der größten Arbeitgeberinnen. Ganz vieles ist auch an die eigene Nase fassen dabei nötig und auch überlegen, auch da wieder, in welcher Rolle ist Kirche jetzt als Großes gedacht bei solchen Fragen wie soziale Gerechtigkeit, nämlich auch als Arbeitgeberin und nicht nur an der Seite in Anführungsstrichen der Armen, in Anführungsstrichen, für die man sich versucht einzusetzen vom Selbstbild her.
Ja. Ich finde das ganz lustig, das ist ja eine Tradition des Linksprotestantismus, also des linken evangelischen Seins. Immer wenn ich bei Kirchentagen U-Bahn fahre, frage ich die Leute, was vermissen sie und was haben sie toll gefunden bisher am Kirchentag? Und dann kommt immer, früher war mehr Protest. Früher, da war mehr Zunder.
Die lila Tücher in Hannover.
Ja, früher war mehr Dorothee Sölle und heute haben wir halt Dorothee Sölle Preisträgerin wie Carlotta. Aber also die Frage, es ist ja, liegt ja auch ein bisschen an uns, diese Tradition noch aufrechtzuerhalten und mit Leben zu füllen. Ja, also Protest fordern, aber da nicht selber machen, ist ja irgendwie ein bisschen wohlfeil. Genauso wie immer wieder zu sagen, wir sollen interaktiv sein, aber das dann nicht zu machen. Und wir wollen das jetzt aber machen und interaktiv werden. Hanno trägt hier schon die erste Frage rein. Das ist wunderbar. Es gibt auch eine Frage, die per E-Mail bei uns eingegangen ist. Und hier noch einmal die Aufforderung, wir haben noch Zeit, einfach eine Frage oder auch einen kurzen Diskussionsbeitrag einzutragen. Einfach aufstehen und die Möglichkeit ergreifen, das Wort zu nehmen. Und ich würde mal einsteigen mit der E-Mail-Frage, aber nur deshalb, weil ich die selber aufgeschrieben habe und dann erstmal lese, damit ich das gut vorlesen kann. Es wird genauso vorgelesen, aber damit ich es gut vorlesen kann, dann die Frage aus dem Publikum. Eine Frage von Vera ist nämlich per E-Mail gekommen und die ist, oder sie schreibt, wir erleben in unserer Welt gerade einen riesigen Backlash gegen Transrechte, LGBTQI, gegen Geflüchtete, gegen Demokratiebildung und Wissenschaft, natürlich in den USA, aber auch in Deutschland. Daran sind, wie ihr in der Eule immer wieder berichtet, danke sehr, schreibt sie und ich sag bitte, ja, auch Christinnen immer wieder beteiligt. Ich fürchte, dass es auch in den Kirchen in Deutschland zu einem Rechtsruck kommen könnte. Ist angesichts dieser Bedrohung Intersektionalität nicht ein leeres Versprechen?
Also ich glaube, dass diese rechte Bedrohung oder dieser Rechtsruck in der Kirche schon längst da ist und wahrscheinlich war Rechts in Kirche sein auch nie weg. Ich glaube aber, dass es immer mehr sich verbreitet und das steht im Zusammenhang mit einer gesellschaftlichen Entwicklung. Wir sehen Koalitionsverträge, die jetzt geschlossen werden von Parteien mit einem C und so weiter. Also Rechtsruck ist auf jeden Fall da und die, ich habe das vorhin schon so ein bisschen angedeutet, aber meine Antwort auf die Frage wäre, wirkliches Kämpfen gegen Rechts geht nur zusammen. Und das heißt, wir müssen uns verbünden mit unseren verschiedenen Interessen und Erfahrungen, mit denen wir auf die Welt blicken. Das heißt, wir müssen uns auch damit verbünden und gucken, also wahrnehmen, auch das, ne? Ich bin mehrfach privilegierte Person. Ich muss auch lernen, so wie du sagst. Und ohne Lernen und Zuhören schaffe ich das nicht. Aber im Lernen und Zuhören von Erfahrungen von anderen kann ich versuchen, das mit einzubauen und gemeinsam an einem starken Strang zu ziehen. Und ich glaube, genau das brauchen wir und genau das hilft uns auch gegen Rechts, wenn wir eben ein wirkliches Verbünden schaffen, ohne in gegenseitigen Verletzungen, dadurch, dass die Interessenlagen sich eben teilweise auch vielleicht gegensätzlich gegenüberstehen und nicht aufgelöst sind, sondern immer nur nebeneinander hergelaufen sind. Ich glaube, nur wenn wir ins Gemeinsame streiten und kämpfen für das Gute, für Vielfalt, für Menschenrechte, kommen, nur dadurch können wir es schaffen. Und dafür brauchen wir intersektionale Perspektiven, sonst wird einfach das Zerfasern von Rechts kommen und uns auseinanderdriften lassen, noch weiter als schon ohnehin.
Ja. Ich hatte ja Ostdeutschland schon erwähnt, ne?
Ja.
Ich glaube, wir sollten nicht unbedingt gewichten, was total wichtiger ist im Kampf gegen so einen Rechtsruck, aber schauen, was vielleicht zuerst dran ist, damit der Kampf dann auch gelingen kann. Und da gehört für mich schon dazu, dass man sich nie auseinander dividieren lässt. Also was ich zum Beispiel spannend finde, ist, dass die evangelische Kirche immer sagt, wir wollen ja die Migrationsgesellschaft oder postmigrantische Gesellschaft mitgestalten. Diese evangelische Kirche ist aber wise as fuck. Ja? Also das fängt in der Mitgliedschaft der Gemeinden an. Dann wird mal berichtet, wir brauchen POC, also People of Color oder Schwarze in den Synoden. Ja, woher sollen sie denn kommen? Äthiopische Gemeinden, palästinensische Gemeinden, die leben am Rande unserer großen evangelischen Kirche. Die dürfen in den Gemeindehäusern feiern. Ja, manche Landeskirchen wollen denn jetzt die Kirchen verkaufen, jetzt wo man sie sich nicht mehr leisten kann. Ja. Aber die sind nicht drinne bei uns und das kann man fortsetzen mit Menschen mit Behinderung, das kann man eben auch fortsetzen mit, ja, da braucht man noch nicht mal neue Migrationserfahrungen, das geht bei den Russlanddeutschen so weiter, das ist bei den Rumäniendeutschen so, das ist überall das Gleiche. Ja, wir, die evangelische Kirche ist in groß und stark in der Emphase, wir sitzen alle im gleichen Boot. Aber die Reling auswerfen, so dass Leute in das Boot auch einsteigen können, das muss man wirklich machen. Das kann man nicht immer nur von sich selbst behaupten. Das wäre jetzt mein Teil der Antwort.
Ja? Genau, und da muss man sich eben selbst, also das, was du gerade machst, sich selbst auch kritisch wahrzunehmen und auch zu merken, wo die Defizite sind oder wo die Unsensibilität für verschiedene Aspekte sind, genau das ist, glaube ich, dafür wichtig.
Ich glaube, das hat was mit Machtsensibilität zu tun.
Total.
Ne? Ich finde es ganz lustig, ich habe keine große Position, ich bin freier Journalist, ja, da ist man in Deutschland prekär beschäftigt, aber ich habe natürlich eine Machtposition dadurch, was ins Magazin kommt, worüber ich schreibe, worüber wir reden, wie die Agenda gesetzt wird, ja, und so gibt es auch Macht in der Kirche, auch wenn sie verschleiert wird. Also mir geht die Hutschnur seit gestern, wenn in der Predigt des Eröffnungsgottesdienstes des Kirchentages ein Landesbischof zwar geduzt wird mit du lieber Ralf und über diese Darstellung von wir sind alle frei und gleich völlig die Rolle abhanden kommt. Das Macht in der evangelischen Kirche wird durch Kirchenordnungen, durch Wahlämter plausibilisiert, legitimiert, ja, also der ist ja gewählt, alles gut und schön, aber wir nivellieren das, wir machen diese Machtstrukturen unsichtbar, indem wir dann so in eine Ruts- und Umarmungskultur zurückfallen, ja, und da müssen wir einfach auch als evangelische Christen mal lernen, was eigentlich wirklich Macht bedeutet, Machtkritik bedeutet und nie immer bei jedem kleinsten Hauch sagen, ah ja, der liebe Ralf oder Ne? Ja, oder also, wer auch immer, die liebe Kirsten oder wer auch immer diese großen Kirchenmenschen sind. Ich finde es ja auch ganz toll, mit denen per Du zu sein. Nee, um Himmels Willen. Manchmal muss man guten Abstand halten. Ja.
Genau, also ich glaube, das Problem aus theologischer Sicht, was das nochmal zusammenführt, ist die Lehre vom Priesterinnentum aller Gläubigen. Das ist total gut. Das ist aber, wenn es so ausgelegt wird, dass es in Wirklichkeit keine Macht gäbe in der Kirche, total das Problem. Und der Habitus, mit dem evangelische Kirche, wie du ganz richtig sagst, auftritt, ist eben, wir sind doch alle gleich, wir können doch alle das machen, was wir wollen, und wir bringen uns ein, als wäre es so. Aber es ist eben de facto nicht so. Und das anzuerkennen, dass Macht sich in Hierarchien, auch in Kirche ausdrückt, ist total wichtig und der erste Schritt.
So, jetzt die Frage, die schriftlich eingereicht wurde hier für unsere Podcast-HörerInnen, erklärt, ich lese sie vor. Warum hat Neurodivergenz keinen Raum beim Kirchentag? Weder hinsichtlich Barrierefreiheit noch thematisch. Und dann in Klammern, dass es keine Veranstaltung zum Beispiel zu ADHS, Autismus, FASD und so weiter gibt.
Das ist eine sehr wichtige Frage und gehört mit in die Kategorie, können wir natürlich nicht beantworten. Können wir erstmal sozusagen die Anfrage vor allem stark machen und müssen das, glaube ich, gerade leider aushalten auf eine Art. Ich glaube, es gibt sowas wie Rückzugsräume, aber die Frage ist natürlich, wie man darüber kommuniziert und welche Möglichkeiten es eben gibt, wo man tatsächlich dann ja Ruhe und das, was eben dann in dem Augenblick nötig ist, für sich finden kann. Und das ist vielleicht was, wo wir auch sagen können, Kirchentag ist auch ein Lernraum. Und Kirchentag hat über die Zeit, die es ihn jetzt gibt, die 75 wird auf vielen T-Shirts getragen, schon viele Sachen versucht zu lernen, sich anzueignen. Und das ist vielleicht das, was als nächstes nochmal stärker in den Fokus mitrückt. Und es sind eben Themen, die gesellschaftlich auch noch nicht besonders wahrgenommen werden, die auch erst vom Kirchentag sich situativ angeeignet werden können. Und mal gucken, wie es nächstes Mal aussieht oder in 4 Jahren in Hamburg.
Gut. Ich nehme mal mit aus dem Thema sexualisierte Gewalt, sexueller Missbrauch, was wir in der Eule ja ganz intensiv immer wieder machen. Auch da hat es viele Jahre gedauert, dass die Beteiligung von Betroffenen und die Anwesenheit von Betroffenen als Realität, als Möglichkeit in jedem Raum der Kirche mitgedacht wird. Und da sind wir ja auch noch nicht einmal. Und das dauert halt, aber wir haben das auch in der Hand, die Leute sichtbar zu machen. Nun aber zu Fragen direkt mit dem Mikrofon, also an unsere HörerInnen zu Hause. Ihr hört jetzt tatsächliche leibhaftige TeilnehmerInnen des Kirchentages in Hannover.
Es gibt eine Kritik am Intersektionalitätsbegriff zunehmend von links. Das teile ich nicht. Mhm. Das geht nach dem Motto, sich mit Race oder Geschlechtdiskriminierung auseinanderzusetzen, ist ganz schön, ist irgendwie ein kultureller Diskurs, aber die eigentliche Kritik muss doch am Klassenbegriff geäußert werden. Habt ihr eine Erklärung, warum das so ist und wie ist darauf zu reagieren?
Also vielen Dank für die Frage. Das ist eine, die diskutiere ich mit einer Freundin auch häufiger, die eher so im marxistischen und materialistischen Diskurs auch drin ist als ich. Gebe ich ganz offen zu, ich bin da auch noch sehr am Anfang vom Lernen.
Ja, Tochter aus bürgerlichem Hause, ne? Pfarrerskind.
Und Westsozialisierung. Ja, genau. Also ist so. Bei aller Liebe für den Osten und allem, dass meine Vorfahren kommen alle aus Sachsen. Egal. Die Frage, die ich dieser Freundin stelle, ist häufig, ist es nicht so, dass aus verschiedenen Perspektiven die gleiche Antwort gegeben wird? Ist es vielleicht so, dass Feministinnen sagen würden, wenn die Geschlechtergerechtigkeit erreicht ist, dann sind wir zu dem Punkt, den wir eigentlich brauchen, gekommen. Und ich kann verstehen, dass Kapitalismus als das Problem, in dem Ungleichheit ausgedrückt wird und in dem Hierarchie monetarisiert und für immer festgehalten wird, dass da das Kernproblem drin gesehen wird. Ich glaube, es gibt da verschiedene Zugänge und ich kann den sozusagen marxistisch oder materialistischen Zugang nachvollziehen. Ich frage mich aber, geht es nicht Menschen, die eben mit einer anderen Perspektive raufgucken, ähnlich? Geht es nicht vielleicht einer Person, die eben sich stärker mit Disability beschäftigt oder aus dieser Perspektive kommt, so dass für sie die das Ziel sein kann, dass Menschen, die eine Disability haben, keine Einschränkung haben im sozialen Miteinander zum Beispiel. Und ist nicht für diese Person ist dann im Grunde gelöst, das, was das Menschheitsproblem und die Zerrüttung gerade darstellt. Da hängen ja auch noch andere Sachen mit dran, wenn man das sozusagen durchdeklinieren möchte bis ins Kleinste.
Was wir jetzt nicht machen?
So, also genau, was ich sagen will, nur einmal noch ganz kurz. Es ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Aspekt und die Frage von Kirche und Antikapitalismus oder Kirche und Kommunismus ist eine, die ohne eine geschichtliche Perspektive nicht zu verstehen ist, warum sich so viel aneinander behakelt wird und warum nicht viel mehr gemeinsam gestritten wird.
Ja. Also ich bin ja politisch links, aber ich mag diese Binnendiskurse nur bedingt. Da kann man dann wunderbar über den Klassismusbegriff diskutieren. Lass uns mal über Geld reden und über Verteilungsfragen. Und das kann man auch in der Kirche machen. Gibt es auch Reiche und Arme, bevor man dann in den nächsten intellektuellen Klassismusdiskurs abschweift. Das
da
wäre meine
Antwort.
Da muss
ich noch einmal ganz kurz reincatchen. Also, denn von dieser es tut mir leid, diese Freundin, von der habe ich auch gelernt, dass zu oft der Klassismusbegriff verwaschen ist. Wenn man ihn eben materialistisch in Perspektive rückt, dann geht es eben wirklich um, wer hat Anteil an den Produktionsverhältnissen, wem gehören die und wem gehören sie nicht. Auch diese Freundin hat mir beigebracht, auch ich gehöre zur Arbeiterinnenklasse, weil ich nicht Zeugs besitze. Was ich aber sagen will, ist Klassismus, der, ja.
Das nächste Mal machen wir einfach einen Podcast über Grundbegriffe des Marxismus-Leninismus. Das passt schon.
Sehr gut. Also hier wird auf jeden Fall zugestimmt. Sehr schön. Letzter Satz dazu. Das, was wir häufig als Klassismus bezeichnen, ist eher, wenn man es wirklich versuchen will zu fassen, sowas wie Milieurismus oder sowas wie Schichtismus. Das heißt, wir sprechen davon, dass Menschen unterschiedlich sozialisiert sind und das ist total wichtig wahrzunehmen und das ist in Kirche und wer ist beim Kirchentag und so weiter auch sehr wichtig wahrzunehmen, aber das ist wichtig, das eben von dem Klassismusbegriff, weil der eben so verwaschen ist und eben nicht die Klassenperspektive wirklich mit enthält in der landläufigen Variante, das ist wichtig mit einzubringen.
Ja. Ich sage jetzt nichts mehr, sondern gebe weiter, die nächste Frage bitte.
Okay, für die Frage gibt es eine Voraussetzung. Es darf nicht mit Ismen geantwortet werden. So, zurück zur Theologie. Philipp, du wolltest, dass ja ein bisschen mehr Theologie stattfindet. Ja. Und deswegen, Protestantismus ist ja eine Predigtreligion. Das heißt, einer spricht und die anderen hören zu oder auch nicht. Wie geht denn Predigt und Protest, der intersektional sein soll, ohne Ismen?
Hast du den Schluss noch verstanden?
Ich habe leider teilweise akustische Schwierigkeiten.
Den letzten halben Satz haben wir nicht verstanden hier vorne, bitte.
Wie geht Predigt?
Ohne Ismen habe ich gehört.
Das ist schon mal super. Wie geht Predigt mit Protest? Protestantismus, wenn nur eine Person redet?
Danke. Danke für diese sehr gute Frage. Also ich glaube, was bei Intersektionalität, das ist kein Ismus, wichtig ist, ist Analyse. Und das ist das, was auch eine Predigt, glaube ich, leisten kann. Also wahrzunehmen, dass Bibeltexte auch nicht eindimensional von einer Person besprechen, die primär zum Beispiel eine Frau ist, sondern zu gucken, hier wird von einer Frau gesprochen, die zum Beispiel ihr ganzes Geld dafür ausgegeben hat, von Menschen geheilt zu werden oder sowas. Also in der Bibel zu suchen, wo die Intersektionalität drinsteckt, die natürlich da ist. Also der Begriff Intersektionalität kommt erst seit den 1980ern. Die Überlagerung von verschiedenen Diskriminierungen, die gibt es natürlich schon immer. Und ich glaube, das wahrzunehmen und das zu suchen in der Predigt ist das eine. Und das Lautwerden aus einer Predigt heraus für eine gute Sache, das ist eine Hoffnung und eine Zielvorstellung, dass das passieren kann. Ich weiß aber nicht, ob das vielleicht auch einfach nicht gehen kann. Also, dass es andere Formen braucht, eben interaktiv, diskursiver und so wie eben politisches Nachtgebet zum Beispiel auch aufgestellt ist, eben mit tatsächlichen Interaktionsmöglichkeiten.
Ja, aber da würde ich mal einen Widerhaken reinhängen. Wenn die dann schon wieder so interaktiv oder pseudo-interaktiv gestaltet sind, wo ist denn dann der Protest? Ja, da sind wir doch wieder hier. Jeder ist mitgemeint und wir haben das schon mal vorbedacht und so, ne? Nee, warum können wir das nicht mal wieder so haben, dass jemand 20 Minuten predigt und wir die Predigt dann wirklich stören? Ja? Also wie kann das denn sein, dass auf dem Kirchentag, vor 2 Jahren fand ich das so krass, höchst widersprüchliche politische Botschaften im kürzesten zeitlichen Abstand von den gleichen Menschen bejubelt werden. Warum steht denn da niemand auf und sagt nein? Ja, also mir ist das dann tatsächlich, ich gehe noch wieder in die U-Bahn zurück, zu wenig Zunder. Aber den Zunder, den machen wir doch. Ja, also wenn ich an Predigt denke, dann ist für mich, das ist kein Widerspruch dessen, dass mal jemand sich A, Gedanken gemacht hat und die dann geordnet vorträgt. Und das kann dann zu einem Widerhaken werden. Also ich habe ja selber mal einen Predigtpreis gewonnen. Und zwar den Jan Hus Predigtpreis der Herrnhuter Brüdergemeine. Und Jan Hus ist ja ein Reformator, der erste europäische, ne? Also Protest geht mit der Predigt los. Nächste Frage bitte.
Ich entdecke mich als mehrfach und wahrscheinlich maximal privilegiert. Boomer Generation, Westdeutsch, Akademiker, männlich, ohne Einschränkungen. Wie kriegt ihr mich mitgenommen in das internationale Protestieren? Ich habe ja alle Privilegien, die ich habe. Ich kann ja eigentlich nur verlieren, oder?
Ich glaube nicht. Ich glaube, dass du die Frage stellst und das bemerkt hast bei dir, dass du mehrfach privilegiert bist, das ist schon der erste Anfang. Und ich glaube, die Frage ist, versuchst du dann, dich mit anderen zusammenzuschließen oder nicht? Also das Typische, versuche ich bei mir zu bleiben? Ich finde es, also, ist doch mega gut. Also so auch, ne? Also es ist bestimmt auch ein gutes Leben. Aber überhaupt, dass du dich hinterfragst, zeigt ja schon, dir ist das wichtig. Und ich glaube, da ist der erste Anfang von sich zusammenschließen.
Also ich würde mal sagen, das ist auch der Ort und Platz dieses schönen Begriffes Ally oder Verbündeter sein, ja? Und wenn man die Erkenntnis hat, ne, check mal deine Privilegien, hat man vor 5 Jahren noch im Internet gesagt. In der digitalen Kirche gibt es bestimmt noch Leute, die es jetzt noch sagen. Also der Punkt ist der, dann gebt doch jetzt eure Zeit, Kraft, Geld, Kompetenzen mit rein. Das ist doch reichlich vorhanden. Und mit Geld meine ich auch natürlich die Unterstützung eines kritischen, unabhängigen Journalismus über Kirchen.
Steady.
Nächste Frage bitte.
Ah ja. Ich möchte nochmal zurückkommen auf das, was ihr gesagt habt. Das ist ganz komisch. Die Kirchen, die bei uns in den Gemeindehäusern feiern, aber nicht in den Synoden und so weiter sind. Da ist sicher ein gutes Thema und ist wichtig, aber da müssen wir nicht bloß mutig, stark und beherzt sein, sondern auch klug und gelassen, denn da kriegt man auch eine ganze Menge Inhalte und Richtungen und die wir vielleicht gar nicht so toll finden. Also
ja, wer ist das Wir an der Stelle? Also ganz herzlichen Dank für die Frage.
Ja. Als ehemalige, ich bin württembergische Synodale, ja. Aber das erleben ja alle Synoden, das genau. Ganze Spektrum und alles braucht man jetzt nicht jeden Tag. Und ich weiß, dass da in eritreischen Kirchen und so, ja, kenne ich auch, also habe ich einfach persönliche Beziehungen, da gibt es ganz schwierige Positionen, genau, die ich also, boah, also.
Vielen, vielen, vielen Dank für den Beitrag. Ich glaube, das ist wirklich nochmal ein Hinweis. Dadurch, dass die Kirche sich öffnet, verändert sie sich dann. Und das heißt beim Ableismus, dass es nicht nur Behinderten, also für Menschen mit Behinderung besser ausgebaut wird, sondern da ändert sich auch unser Leben in der Kirche. Und wenn wir Russlanddeutsche oder Rumäniendeutsche, wenn wir afrikanische Gemeinden mit in unsere Kirchenleben wirklich integrieren, dann haben wir es da mit Christinnen und Christen zu tun, die ganz häufig konservativer ticken. Okay. So, und dann wird jetzt miteinander gerungen, gestritten, so wie das im Protestantismus eigentlich sein sollte, ja? Aus der Forum-Studie, wieder sexualisierte Gewalt, kennen wir diesen Satz mit der evangelischen Harmoniesehnsucht, ja? Und das ist zu überwinden. Wir können und sollten uns streiten.
Ich glaube, das, was eben in der Frage auch toll war, war, dass es persönliche Begegnungen überhaupt schon gibt. Und ich glaube, da steckt tatsächlich der Anfang. Es wird auch, wenn man... Also ich glaube, ganz viel ist auch einfach ein, man kennt sich nicht. Und der Anfang, wenn man sich kennenlernt und sich wirklich traut, das ist, also da mutig, stark, beherzt, weiter drauf zuzugehen, ist, glaube ich, ja, sehr, sehr gut.
Und sehr schön den Kirchentagsslogan nochmal untergebracht.
Ja, meine Frage wäre an dem Punkt, müssen wir, wenn wir uns ja über Protest verständigen, nicht auch nochmal über Protestformen reden. Also jetzt mal zugespitzt, ich kann mir natürlich eine Pride-Flagge irgendwo anstecken, während rechtsextreme Christen 800.000 Briefe an den Bischof schicken, so ungefähr, ja. Oder Leute nach der Kirche abfangen und in Gespräche verwickeln. Also müssen wir nicht auch stärker die Frage stellen, ob das Öffnen von Diskurs und Reflexionsräumen nur eine Vorstufe sein kann, um dann auch wirksame Protestformen zu entwickeln, die einen Druck aufbauen, der an der Stelle auch wirksam wird, wo wir ihn entfalten wollen und nicht nur vielleicht in unserer Selbstbespiegelung bleibt.
Danke. Also super wichtig und ich glaube, wir sind in den Vorhöfen, wenn wir in der Analyse bleiben, auf jeden Fall. Ich glaube, dass also zum Beispiel Streik etwas ist, was in der evangelischen Kirche nicht unbedingt eingeübt ist. Und da, wo die Solidarität und die Wahrnehmung von den Streikbewegungen, die es gibt, oder die Solidarität mit ihnen noch ausbaufähig ist. Also Streik auch als innerhalb von Kirche. Also ich glaube, da sind zum Beispiel Möglichkeiten nochmal gegeben, wenn man auch gerade sieht, Kirche als große ArbeitgeberIn, wie wird sich da gegenüber Streik positioniert. Viele dürfen ja auch nicht streiken, je nach Anstellungsverhältnissen und so weiter. Also ich glaube, Streik wäre eine Möglichkeit, jetzt habe ich es einfach nur 5-mal gesagt, aber ich glaube in die Richtung, also weil eben auch die Frage, was ist am 8. März zum Beispiel, wie positioniert man sich da und geht man mit oder nicht beim Internationalen Frauenkampftag? Solche Fragen stellen sich, denke ich.
Also ich würde es nochmal enger auf die Kirche beziehen und sagen, wir sind ja hier gerade in der Messehalle mitten im Zentrum Digitale Kirche. Ne? Digitaler Protest ist in der Kirche meistenteils nicht zielführend. Was es braucht, sind Briefkampagnen an leitende Geistliche und Synodalen. So werden auch Budgets gerettet. Ja, es geht ums Streichen von Geld und es wird dort weniger gestrichen, wo die Synodalen vorher Briefe bekommen haben, wo drin steht, wenn ihr da streicht, da trete ich aus. Und jetzt können wir mal überlegen, wer die Briefe schreibt und nach welchen Interessen dann Politik in der Kirche gemacht wird. So, jetzt will ich nicht sagen, wir müssen alle wieder zu Briefe schreiben zurück, aber nur mit ein paar hübschen Share-Pics auf Instagram ist es nicht getan. Und das ist zwar eine negativ formulierte Antwort, Entgegnung jetzt auf diese Frage, aber das ist mir ein wichtiger Hinweis. Also nur digital sich auch selber in seinem Protest darstellen, das ist nicht zielführend, ja.
Ich habe eine Frage nach, ob ihr mir einen Praxistipp geben könnt. Ich bin sozusagen eine mehrfach privilegierte Pastorin auf dem Dorf. Wie finde ich, wie kann ich das anfangen zu leben intersektional? Also wo finde ich die nicht meinen Privilegien entsprechen? Also wie kann ich das anfangen? Sie hat ja, glaube ich, erzählt, also Synodale lernen sie andere kennen. Bei uns gibt es keine anderes sprachigen oder anderes kulturellen Gemeinden. Wie finde ich überhaupt all die, also wie finde ich, wie kann man sich überhaupt als Gemeinde vor Ort so öffnen, dass Intersektionalität gelebt werden kann?
Also erstmal erster Schritt getan, auf jeden Fall mit der Selbstwahrnehmung und mit dem Wunsch danach. Ich glaube, oder ich lerne auch ganz viel durch die Erfahrungsberichte, die Leute ja von sich teilen. Das ist in Podcast-Form zugänglich. Das sind Bücher wie jetzt zum Beispiel Nicht ohne uns von Julia Schönbeck, das irgendwie quasi das Neueste ist, was eben Ableismus und Kirche kritisch beäugt. Und ich glaube, dieses sich selbst damit, wenn man nicht durch eine Person schon darauf gestoßen ist oder kein direktes Gegenüber hat, sich quasi Medien zu bedienen, um sich selbst erstmal reinzudenken oder auch einfach neue Perspektiven zu bekommen, das ist, glaube ich, die erste Form. Und ich glaube, aus einer Sensibilisierung von solchen Medien heraus merkt Mensch wahrscheinlich auch, da ist doch eigentlich wer, weil man auf einmal andere Sensorik entwickelt hat.
Ja. Ich möchte gerne mal ein Loblied auf die evangelische Kirche singen und sagen, sie muss manche Dinge sicherlich neu machen, aber sie muss vor allen Dingen auch bei manchen Dingen einfach weitermachen. Ja? Dass zum Beispiel Kinder und Jugendliche aus unterschiedlichen sozialen Schichten bei uns mitfahren können, ist keine Selbstverständlichkeit und wird auch immer unselbstverständlicher. Wenn die Konfi-Freizeit auch eine Fahrt zum Kirchentag, die Jugendfreizeit 400 Euro in der Woche kostet, dann ist das für die meisten Familien zu viel. Und dann wird natürlich irgendwie geguckt, ja, da gibt's noch ein Hilfsprogramm oder man darf unterstützt oder Soli oder sowas. Aber das sind auch alles emotionale Hürden, die viele Leute nicht machen. Und ich bin der Meinung, man muss nie nach Paris, wir sind ja auch keine römischen Katholiken, nicht nach Rom. Man fährt nach Wittenberg für 30 Euro die Woche. Ja? Und da sind alle mit am Boot, weil es zumindest einfach keine materialistischen Hürden gibt. Und ich denke, das sind so kleine Dinge, das sind auch spektakuläre Sachen, die aber wertvoll sind. Ne? Ich glaube, das Medianeinkommen in einer Familie in Deutschland liegt bei 2.700 Euro. Da ist nie viel Luft, um noch für extracurriculare Sachen was zu machen. So, jetzt haben wir noch eine Frage aus dem Publikum hier live und dann habe ich noch eine Frage hier auf dem Zettel.
Ich würde ganz gerne, eigentlich ist gar keine Frage, sondern es ist mehr ein Kommentar auf das Privilegien, auf die Privilegienfrage vorhin. Ich würde dazu einfach ganz gerne nochmal sagen, also auf ihr, ich kann sie leider nicht sehen, weil da jemand davor steht, genau, danke. Also ich fand das eine total wichtige Frage und ich glaube aber, dass in der Frage ja auch so ein bisschen sozusagen dieser Moment war von, wenn die anderen gewinnen, dann verliere ich. Und ich glaube, wir sind hier aber nicht bei einem Spiel, es ist kein Fußballspiel oder sowas, wo wenn man selber etwas gewinnt, andere verlieren, sondern wir alle können nur gewinnen dadurch, dass mehr Menschen integriert werden, dass Barrieren abgebaut werden und so, das ist ein Gewinn für alle. Also ich glaube, das haben Sie schon verstanden, aber ich fand es wichtig, es einfach nochmal laut zu sagen.
Gut, vielen Dank. Jetzt haben wir hier als letzte Frage, dann ist unsere Zeit hier vorüber, die wir jetzt gerade natürlich schon überziehen, so wie sich das gehört, bis Sie uns vertreiben. Nein, eine letzte Frage auf dem Zettel. Müssen Macht... Ja, das sind jetzt meine Lesekünste. Also, muss Macht in der Kirche aufgelöst werden oder wie sieht es mit der Basisbeteiligung von den Gemeinden tatsächlich aus? Es tut mir jetzt schrecklich leid, dass ich diese Frage nie besser vortragen kann. Also geht es darum, die Macht aufzulösen oder verändert zu werden? Ach, das Wort verändert noch. Und wie geht das vor allen Dingen mit der Basisbeteiligung von Gemeinden?
Also auch da keine abschließende Antwort natürlich möglich an diesem Punkt. Was ich annehme, ist, dass es erstmal wichtig ist, die Macht, die da ist, überhaupt als solche zu kennzeichnen.
Richtig.
Und sich dieser überhaupt bewusst zu sein.
Ja.
Und das heißt, nicht nur wir wissen, da oben ist irgendwie ein Bischof und das ist ein weiter Weg und wenn ich dem einen Brief schreibe, kommt keiner zurück oder sowas, sondern das heißt auch, BischöfInnen sprechen untereinander darüber und lassen sich sensibilisieren oder merken vielleicht auch, nur weil sie cool sich duzen lassen, sind sie immer noch nicht die gleichen wie die anderen. Also ich glaube tatsächlich, dass erstmal das Transparentmachen von dem, was der Status quo ist, ein Ansatzpunkt ist. Ich könnte mir vorstellen, dass daraus auch ein Unbehagen entsteht, wenn man in einer sehr machtvollen Position ist, zu merken, ich bin sehr machtvoll und ich merke das gar nicht und jetzt habe ich es aber vielleicht erstmal für mich erschlossen, merke ich vielleicht auch, ich möchte oder ist vielleicht der nächste Schritt, ich gebe was von dieser Macht ab. Ich teile das mit anderen Leuten auf. Und das heißt hoffentlich auch, irgendwann fällt was sozusagen von oben runter, aber ich glaube, es braucht auch die Gegenbewegung. Dass Gemeinden überhaupt durch KirchenvorständInnen und so weiter miteinander in Diskursprozessen sind, in Entscheidungsprozessen sind und ja eigene Entscheidungen treffen können, das ist super schwer jetzt praktisch umzusetzen, weil es schwierig ist, KandidatInnen für alle Wahlen zu finden. Aber das ist ein großes Fund, dass es eigentlich diese Struktur gibt. Vor Ort werden Entscheidungen getroffen für vor Ort. Und dann kann man weitersehen. Und natürlich kommt auch immer was, was von oben runterkommt. Aber man darf sich auch, also es ist, Gemeinden sind nicht machtlos per se, sondern haben für sich, für den Raum, in dem sie aktiv sind, haben tatsächlich Entscheidungskompetenz und die kann man auch einsetzen.
Ja, also es gibt ja Landeskirchen, da sind die, also in den allermeisten evangelischen Landeskirchen sind die Gemeinden, die Körperschaften öffentlichen Rechts und haben also Budgetrecht und ihre Häuser und allem drum und dran. Und jetzt, wenn es an Sparen geht, gibt es da ja immer große Verteilungsdiskussionen und die Leute, die in den Kirchenzentralen arbeiten, sagen regelmäßig, ja, also die sind halt unbelehrbar da in der Fläche, ja, und das ist riesig kompliziert. Also ich glaube, dieses Macht, wer hat Macht, auch Kieselsteine in Prozesse reinzuwerfen, das ist gar nicht so eindeutig und klar oben, unten strukturiert. Gleichwohl finde ich es echt schwierig, wenn leitende Geistliche, wie jetzt auch gerade die amtierende, also nicht jetzt ja nicht mehr amtierende, sondern ordentlich gewählte EKD-Ratsvorsitzende Bischöfin Vers sagt, wenn man sie sagt, haben sie Macht in der Kirche, naja, ich habe Gestaltungsspielräume. Nee, also der erste Schritt zu diesem Machtdiskurs, den wir ja in diesem Jahr jetzt hier auch nochmal explizit stärker führen wollen, nicht nur auf dem Kirchentag, da geht auch die EKD-Synode im Herbst darüber, wir werden auch Beiträge im Magazin dazu haben zum Beispiel, der beginnt damit, dass man zur Macht auch Ja sagt. Und dann muss diese Macht, wie das, finde ich, richtig ist, in einer Kirche des Evangeliums kontrolliert werden, ausgeübt werden, auf Zeit vergeben und gut mit guten Checks and Balances versehen werden. Auch die evangelische Kirche hat immer ein hierarchisches und ein egalitäres Moment. Und dazu muss man auch erstmal Ja sagen, damit man es dann ordentlich gestalten kann. Sonst gerät man in die Gefahren echt nicht zu sehen. Ja? Und der erste Schritt dazu ist, so zu tun, als ob immer alle per se gleiche Verantwortung haben. Ne? Nee, wenn alle die gleiche Verantwortung haben, dann ist ja ganz schnell niemand mehr verantwortlich zu machen. Und da muss man schon genau hingucken. Ich will aber nicht das Schlusswort haben, sondern das soll Carlotta bekommen. Du hast gesagt, am Samstag wird nochmal Theologie getrieben. Wir haben heute jetzt eine schöne Stunde am Ende hier auch mit euch als TeilnehmerInnen des Kirchentages diskutiert. Was denkst du, wenn wir in 2 Jahren wieder Kirchentag feiern, hat sich bis dahin eigentlich getan beim Protest in Kirche und Theologie?
Oh Gott, also erstmal hoffe, das ist eine schwierige Sache, aber erstmal hoffe ich, dass das Thema Neurodivergenz eine andere Sensibilität bekommt. Das nehme ich jetzt auch von heute nochmal mit als Anfrage oder gebe das sozusagen weiter jetzt zu denen, die es jetzt hören. Und wer weiß, wer da in kirchentagsverantwortlicher Position ist. Ich muss zugeben, ich habe einen gewissen Pessimismus, was die Zukunft betrifft. Ich weiß nicht, wem es noch so geht, aber ich finde es gerade sehr schwer einzuschätzen, wo es politisch hin weitergeht. Und ein bisschen ist meine Hoffnung, dass es überhaupt weiter einen Kirchentag geben kann, dass wir uns weiter so treffen können, dass wir uns weiter austauschen können über das, was wo es drückt oder das, wo wir hin hoffen wollen. Und ich glaube, wenn das überhaupt funktioniert, sich weiter zusammenzutragen, zusammen an einem Ort zu sein, und nicht in Angst sein zu müssen literally angegriffen zu werden, dann ist schon viel gewonnen. Das ist jetzt irgendwie wirklich die sehr pessimistische Variante. Ich hoffe, der Protest ist ein...
Es sollte ein Schlusswort werden.
Ja, Entschuldigung, jetzt kommt der Schlussmonolog.
Du sagst Pessimismus.
Ich sag Pessimismus, okay, ich versuche jetzt die Hoffnungskurve. Wir müssen mutig, stark und beherzt in diese nächsten 2 Jahre gehen. Mit Sensus für die, die neben uns sind, in der Hoffnung darauf, dass wir uns in 2 Jahren mit einem gestärkten Zukunftsoptimismus vielleicht wiedersehen können und treffen und dafür gemeinsam streiten wollen, dass wir uns nicht von rechts alles wegnehmen lassen, was wir an Freiheiten haben.
Mir fallen jetzt schon wieder 10 verschiedene Dinge an, was das Schöne ist, weil an deinen Kolumnen und auch an so einem Podcast kann man immer weiterdenken und weiter diskutieren. Wir machen hier aber an dieser Stelle einen Punkt, weil wir auch müssen. Ja? Ich danke euch und Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören, fürs Mitdenken, fürs Mitdiskutieren hier auf dem Kirchentag in Hannover, hier vor Ort auf der Podcastbühne, der erstmals großen Podcastbühne des Kirchentages in Halle 6. Und ich danke allen HörerInnen die jetzt dann danach zuhören und hier eine Stunde mit uns auch zugehört haben. Wir freuen uns auf die Kommentare, Likes, auch auf den sozialen Medien. Ihr könnt die Arbeit der Eule ganz handgreiflich unterstützen, indem ihr ein Eule-Abo abschließt. Ab 3 Euro im Monat seid ihr dabei. Günstiger als jeder Kaffee auf dem Kirchentag, es sei denn, er ist umsonst. Und nun herzlichen Dank, Carlotta. Vielen, vielen herzlichen Dank und tschüss.
Tschüss und einen schönen Kirchentag noch. Thank you.